Wir wollen beten. Der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Zuflucht, vor wem sollte ich erschrecken? Wenn sich ein Heer gegen mich lagert, fürchtet sich mein Herz nicht. Wenn sich auch Krieg gegen mich erhebt, trotzdem bin ich vertrauensvoll. Eins habe ich vom Herrn erbeten, danach trachte ich zu wohnen im Haus des Herrn alle Tage meines Lebens, um anzuschauen die Freundlichkeit des Herrn und nachzudenken in seinem Tempel. Denn er wird mich bergen in seiner Hütte am Tag des Unheils. Er wird mich verbergen im Versteck seines Zeltes. Auf einen Felsen wird er mich erheben. Und dafür danken wir dir, dass wir diesen Christusfels kennen dürfen. Noch vielmehr, dass er uns kennt und uns bei unserem Namen gerufen hat und mit seinem wirkmächtigen Wort gesprochen hat: Du bist mein. Danke, dass du um jeden weißt. Danke, dass du für jeden ein Stück Brot auch heute Nachmittag brechen willst. Brot des Lebens, Brot vom Himmel, Wasser des Lebens. Danke, dass wir an diesem Tisch sitzen dürfen und essen und trinken. Danke für deinen Gottesfrieden. Nimm diese Stunde auch in deine Hand. Amen.
Im Glauben erwachsen werden, Teil 3. Das, was wir bisher sagten, lief ja vor allen Dingen darauf hinaus, dass wir reifer werden, dass wir erwachsen werden, aus dem naiven Wir der Symbiose heraus fähig werden zum Ich, zur Eigenständigkeit, zur eigenen Persönlichkeit. Individuation als Individuum Stärke zu bekommen. Aber es stellt sich dann doch die Frage, ob dieses Erwachsenwerden nicht vorrangig dann eine Verlusterfahrung ist. Verlust der Geborgenheit, des Ursprungs, Verlust des kindlichen Aufgehobenseins, der noch ungetrübten Erfahrung, der unangefochtenen Glückseligkeit, ein Verlust des Einst unserer Ursprünge. Bedeutet dann Erwachsenwerden im Glauben, in der Jugendarbeit, da waren wir selig von Gefühlen getragen, da mussten wir Glauben nicht mit Verstand und Willen machen, da wurden wir einfach mitgenommen. Und jetzt bedeutet eben Erwachsensein, die Wirklichkeit ist so rau, also reiß dich zusammen, sei nicht emotional, Indianer weinen nicht, Christen auch nicht. Also wir müssen kopfbetont sein, wir müssen willensorientiert sein. Wir stehen als einsame Kämpfer in der Landschaft, einsame Helden des Alltags. Wenn ich das schon so einführe, merkt ihr, vermutlich habe ich noch eine andere Information im Hintergrund, denn das kann es ja wahrhaftig nicht sein. Aber es ist die Frage, wie man das schafft. Die Sehnsucht nach der Glückseligkeit der Vergangenheit kann ein Jahr zunächst einmal einfach nur zurückwerfen, regredieren, zurückschreiten. Und wir sagten, das ist kein Weg. Wenn jemand seinen kindlichen Glauben durch alle Krisen hindurch einfach Ohren anlegend wahren will, dann wird es irgendwann ein kindischer Glaube, der andere befremdet und selbst nicht trägt. Es gibt ein Hindernis, das wir überspringen, überschreiten, bewältigen müssen, das wir im Deutschen mit dem Begriff der Krise benennen. Die Krise kann bei uns eintreten durch ganz verschiedene Zusammenhänge. Und wir hatten ja mit den Texten in unserer zweiten Einheit die große Krise des Hiob im Blick, die Krise vom Psalm 73, auch vom Psalm 63, Psalm 73, die Weltwirklichkeit ist so ungerecht, es läuft alles gegen meinen Glauben. Psalm 63, diese Sehnsucht nach Gottes Gemeinschaft, die aber nicht erfüllt wird, nicht weil er eben nicht durchdringen kann zu Gott. Die Krise. Wir haben verschiedene Kategorien, wann es uns besonders erwischt. Die Krise ist nicht einfach nur, dass das Leben weitergeht und wir erwachsen werden, sondern es gibt erschütternde Einschnitte. Ein ganz erschütternder Einschnitt ist die Krise des Verlustes. Verlust bedeutet natürlich auch schon Verlust der Geborgenheit der Kindheit, aber vor allen Dingen ist es ein Verlust einer Bezugsperson. Wenn ich jemanden, der mein Leben bereicherte oder sogar ausmachte, wenn ich den verliere, einen geliebten Menschen, dann erschüttert mich das so sehr, dass ich mein seelisches Gleichgewicht, meine geistliche Fröhlichkeit, die Unverletzlichkeit meiner Glückseligkeit verlieren kann. Und wir wissen, wir sind in diesen Verlusterfahrungen gefährdet, bis hinein ins Körperliche. Diese Einsamkeit des Zurückbleibens kann uns so erschüttern, dass selbst die Abwehrkräfte unseres Körpers streiken und Krankheiten nach uns greifen. Oder mindestens, wenn wir physisch gesund bleiben, dass unsere Seele plötzlich trübsinnig wird durch diesen schweren Verlust. Eine zweite Krise, die uns als Christen genauso treffen kann wie auch jeden anderen Menschen, ist die Krise der Vergänglichkeit. Wenn ich durch Krankheit, wenn ich durch Verlust eines Menschen, wenn ich einfach nur durch mein Altern und die Einschnitte plötzlich mir bewusst machen muss, ich lebe ja gar nicht ewig, wie wir naiverweise immer denken. Nicht? Wir planen unser Leben und gestalten unser Leben so, als ging das endlos weiter. Keiner lebt wirklich in dem Bewusstsein, nicht, dass wir 70, 80 oder 90 Jahre leben und dann sterben, sondern wir tun so, als hätten wir alles für die Ewigkeit. So bauen wir unsere Häuser, so heben wir unser Geschirr auf, so richten wir alles in unserem Leben ein. Nicht, unsere Häuser werden uns alle überleben in Deutschland. Das machen die Amerikaner anders. Da hast du eine Chance, bei diesen Papphäusern gleichzeitig mit dem Haus beerdigt zu werden. Aber bei uns wird es noch 3, 4 Generationen dauern, bis das Haus dann auch so weit ist, dass man es abreißen kann. Nicht? Das heißt also, irgendwie steckt es in uns, mit der Illusion zu leben, eigentlich geht das ja immer so weiter. Und dann kriegst du deinen 30. Geburtstag, um jetzt mal in die Reihe der Frauen zu gucken hier, nicht? Und plötzlich sagst du, huch, der Kalender geht ja doch weiter und erschrickst. Ganz interessant ist es immer bei Beerdigungen, dass Leute dann Tränen in den Augen haben, die den Betroffenen gar nicht kannten. Nicht? Also Mitleid kann es nicht sein, Verlust ist es auch nicht. Sie haben ihn ja vorher nicht gekannt, wie sollen sie ihn denn wissen? Es ist einfach das Erschüttertsein. Nicht? Ich stehe plötzlich vor diesem Phänomen von Vergänglichkeit durch Krankheit, durch Alter, durch Leiden oder eben im Zusammenhang eines Verlustes, wo gar nicht der Mensch das ist, was mich erschreckt, sondern ich merke tatsächlich, da stirbt einer mit 20, da verunglückt einer mit 30, da kriegt einer Krebs mit 40 und ich sage, huch, der ist ja jünger als ich und dann fährt es mir in die Knochen und ich merke plötzlich, holla, mein Leben, das irdische Leben läuft ja ab. Es gibt dann eine dritte einschneidende Krise und das ist neben dem Verlust und der Vergänglichkeit das Versagen. Und damit meine ich nicht das, was schwäbische Hausfrauen immer sagen, wenn man zum Kaffee eingeladen wird. Ach, ich muss mich entschuldigen, mein Kuchen ist völlig verunglückt. Dann blühe ich schon immer auf, weil ich weiß, der ist richtig glitschig, matschig, wie er gut schmeckt. Aber die Hausfrau ärgert sich eben, dass sie nicht vollkommen ist, nach den Vorgaben des Kochbuchs, obwohl das Kochbuch ja nicht weiß, was wirklich gut schmeckt. Nicht? Also ich meine nicht so die kleinen Versehen des Alltags, sondern ich meine wirklich, dass dir etwas richtig daneben gerät. Nicht? Und dann möglichst auch noch peinlich, nicht, wenn es andere sehen oder es genügt mir manchmal auch schon, dass ich mich vor mir selber schäme. Nicht? Und dann im Versagen dann plötzlich du in eine Krise gerätst. Und dann gibt es eine vierte Krise, das ist eine Luxuskrise. Die können wir nur kriegen, wenn es uns so gut geht wie hier im Westen bei uns. Und das ist die Krise des Verdrusses. Ich habe das jetzt so formuliert, dass es immer mit V anfängt, dann kann man sich's leichter merken. Du kannst auch Überdruss sagen, nicht Langeweile. Das heißt, da geht es einem jahrzehntelang einfach nur zu gut. Ich kenne das in meinem Umfeld, nicht, dass jemand eben seinen Abschluss hat, seine Ausbildung hat, er ist sogar Professor geworden, er verdient sein Geld, er hat Anspruch auf Pension, er hat eine tolle Frau, er hat tolle Kinder und dann pünktlich zum 50. Geburtstag, also es ist nicht mein Geburtstag, ich werde älter, nicht, dass ihr jetzt meint, das bestünde Gefahr, pünktlich zum 50. Geburtstag brennt er mit der Sekretärin oder mit der Doktorandin oder Assistentin durch und lässt Frau und Kinder sitzen. Nicht? Da kann man immer nur schreien, sag mal, geht's dir zu gut? Nicht? Dann sagt er dann immer, ja, ich habe mich halt so verliebt, wo man sagen muss als Psychologe, du hast dich nicht verliebt, du hast einen Knall. Nicht? Es liegt allein daran, dass es dir zu gut geht. Nicht? Und dann meinst du jetzt, nur weil du älter wirst und du merkst plötzlich jetzt, es wird ein bisschen weniger, deine Haare werden grau oder fallen aus oder kombinieren das auch noch, das ist dann ganz schlimm. Nicht? Und deshalb meinst du, ich muss Frauen und Kinder verlassen und die armen Kinder, die wissen gar nicht, wie sie sich zurechnen sollen. Nicht? Und er richtet einen riesen Unheil an, wo du sagst, ja, was ist das jetzt? Vergänglichkeit? Ja, das war der Auslöser. Nicht? Er ist ja selber schuld. Nicht? Dann ist es die Krise des Verdrusses. Da geht es einem zu gut. Das ist unseren Großeltern, wenn ich an meine Großeltern denke, die Krise haben die nie gehabt. Da ging es einfach nur darum, die Woche rumzukriegen. Und wenn meine Großmutter um 4 Uhr morgens aufstand, damit sie ihren Waschkessel anschmeißen konnte, zur Identitätskrise, nicht, hatten die gar keine Zeit. Da kannten Männer noch keine Midlife-Crisis, denn mit 35 war das Leben sowieso zu Ende, nicht? Also, das sind Luxusprobleme, dass wir mitten im Leben plötzlich sagen, ich fühle mich gelangweilt, nicht? Da muss man einen schütteln und sagen, ich glaube, dich setzen wir mal auf Wasser und Brot, nicht, dann vergeht dir die Langeweile. Aber es passiert, nicht? Es kann also sein, nicht, dass nicht jemand, weil er arbeitslos ist, depressiv wird, sondern er hat alles erreicht, nicht? Und stellt aber fest, das ist noch nicht das Leben, das ersetzt noch nicht die Lösung seiner Probleme. Oder wie es Woody Allen so schön sagte, nicht? Man hätte mir am Anfang meiner Karriereleiter sagen müssen, dass oben überhaupt nichts kommt, nicht? Dann hätte ich mich nicht so verkrampft angestrengt, Karriere zu machen, nicht? Weil das Leben einfach mittelmäßig weitergeht, nicht? Man lebt ja immer so, als könnte man den Himmel auch selbst verdienen. Man muss nur weit genug klettern. Das alles sind Krisen. Und diese Krisen treffen uns auch als Christen und treffen auch den Kinderglauben und stellen ihn in Frage. Nun haben wir natürlich als Christen Möglichkeiten, und wir haben es vorhin schon gesagt, mit solchen Erfahrungen umzugehen, weil wir eine Realität der Liebe Gottes haben, die uns die Kraft gibt, die Perspektive gibt, mit diesem Verlust der Vergänglichkeit, auch dem Verdruss, dem Überdruss und dem Versagen umzugehen. Und wir können das nicht hoch genug ansetzen, was das bedeutet, dass wir jemanden haben, zu dem wir kommen können mit all unserem Elend und Versagen, mit unserer Unzulänglichkeit. Und er sagt uns, dass er uns liebt, wie wir sind und dass er alles getan hat, um all unser Versagen und unsere Sünden zu tragen. Das ist ganz unermesslich. Die Frage ist nur, wie bewältigen wir diese Krisen genau und wo führt das hin? Viele haben die Hoffnung, dass man als Erwachsener, nachdem man Krisen erlebt hat, eine neue Naivität gewinnen kann. Dass es eine zweite Naivität gibt. Dieser Begriff ist in der Philosophie umgangssprachlich relativ geläufig. Diesen Begriff mag ich nicht so gerne und ich sage auch, warum. Dass es einen Neuanfang geben soll, das ist ja die zentrale Botschaft des Evangeliums. Und dass wir immer wieder neu anfangen, auch in all unseren Lebenskrisen, auch das ist ja ganz zentral. Aber der Begriff der Naivität hat im Deutschen immer etwas mit Unreife zugleich zu tun. Nicht? Da ist jemand unreif. Und es ist nicht einfach nur ursprünglich, nicht? Im Deutschen hat Naivität nicht nur Ursprünglichkeit als Aspekt, sondern gleichzeitig auch, dass jemand praktisch das Denken wieder abschaltet und so tut, als hätte er es nicht erlebt. Eine neue Naivität also wäre in der deutschen Umgangssprache nicht der Begriff. Aber es ist die Frage, ob es eine neue Ursprünglichkeit gibt. Gibt es die Chance oder ist das ein für alle Mal vorbei? Ist das Paradies unseres Kinderglaubens verloren? Weil es schon Mittag ist und wir heute schon so viel gearbeitet haben, möchte ich es an einem biblischen Beispiel uns verdeutlichen. Und dann haben wir, glaube ich, eher die Chance, uns noch einmal zu konzentrieren. Ich möchte euch einladen, in Johannes 20 ist dann der Text, weil einige schon ihre Bibeln aufschlagen, Johannes 20, euch in die Situation des Verlustes der Ursprünglichkeit des Kinderglaubens der ersten Jünger zurückzuversetzen. Bei all dem, was ich zu Krisen sagte, kann man sagen, das ist eigentlich die Situation der Frauen und Männer in der Passion Jesu. Sie haben bis zu 3 Jahre, so erfahren wir, Jesus begleitet. Wenn es etwas kindlich Schönes, Heiteres, Ermutigendes, Spannendes gegeben hat, dann war das doch, Jesus nachfolgen zu können. Von ihm geheilt, wie Maria von Magdala, von ihm selbst berufen und sich mit ihm identifizieren zu können als Herrn und Meister, wie bei den 12 Jüngern. Was müssen das für selige Zeiten gewesen sein? Da gab es keinen Unterschied zwischen geglaubter Realität und erfahrener Wirklichkeit. Sondern wenn man schlecht geschlafen hatte, musste man morgens nur die Augen reiben und Christus war immer noch da. Dann ist es ja schon nicht mehr so schlimm. Wenn man eine Anfechtung hatte, konnte man ihn einfach an der Hand halten. Wenn Maria von Magdala plötzlich erschrak, weil ihre alten Dämonen ihr in Erinnerung kamen, musste sie Jesus nur in die Augen schauen und alles war wieder gut. Ja, es war fast eine symbiotische Situation, eine paradiesische Situation, die sie erlebten, weil alles geborgen war in dieser Unmittelbarkeit der Christusbeziehung. Sie konnten ihren Herrn sehen, sie konnten ihn hören, sie konnten ihn erfahren, sie konnten ihn fühlen. Eine wunderbare Zeit. Und hätten wir nur dabei sein können in dieser Zeit, was waren das für privilegierte Menschen? Und diese Generation der Zeugen hatte ja auch eine besondere Bedeutung, weil wir ihnen auch das Evangelium verdanken. Sie haben es uns vom Auferstandenen empfangen weitergegeben. Insofern war das eine privilegierte Generation, die das Reich Gottes gegenwärtig erfahren durften in Jesus von Nazareth. Sie selbst ahnten gar nicht, obwohl es Jesus sagte, so ist das, unangenehme Dinge verdrängen wir gerne. Sie ahnten nicht, dass sie in eine Krise kommen könnte und dass ihr Kinderglaube, ihre heile Welt so jäh zerbrechen könnte und angefochten, ja aufgehoben würde. Vor ihren Augen wurde ihr Herr gefangen genommen, gefoltert und gekreuzigt. Was für ein Schock des Verlustes der Vergänglichkeit. Ja, bei Petrus muss man sogar sagen, und den anderen Männern kam auch die Krise gleichzeitig noch der Schuld dazu, weil sie nicht einmal in der Situation zu ihrem Herrn hielten, sondern sie haben ihn verraten. Diese Kombination ist fast nicht zu bewältigen. Wenn ich einen geliebten Menschen verliere und bin selbst noch Teil des Problems, weil ich schuldig bin, ich habe das verschiedentlich in der Seelsorge in Erinnerung, da fährt einer mit dem Auto, verursacht einen Unfall und ein Kind oder ein Vater oder wer immer stirbt. Das ist so eine schwere Belastung, weil ich nicht nur mit dem Verlust und der Vergänglichkeit fertig werden muss, sondern mich ursächlich noch in dem ganzen Elend drin sehe. Und selbst Eltern, die völlig unschuldig sind, fragen sich immer, hätte ich mein Kind nicht 10 Minuten später zur Schule schicken können, dann wäre es nicht überfahren worden auf dem Zebrastreifen. Ein völlig irrer Gedanke, Aber selbst wenn ich gar nicht schuld bin, suche ich ja die Schuld bei mir selber. Die Männer und Frauen, die Jesus nachfolgten, waren völlig zerbrochen. Das Ende des Kinderglaubens. Und jetzt kommt der Erwachsenenglaube. Das war noch weit weg. Sie waren einfach nur zerschlagen. Und es heißt, dass Maria in Johannes 20 wird von ihr allein erzählt. Bei den anderen Evangelien erfahren wir noch von anderen Frauen, die sie begleiteten, dass Maria am Grab stand und hatte das leere Grab gefunden. Die beiden Männer waren schon wieder zurückgegangen, der Lieblingsjünger und Petrus. Sie aber stand vor dem Grab und weinte, Johannes 20, Vers 11. Die Männer waren ratlos und liefen weg. Wir erfahren dann, Petrus sagte, dann gehen wir halt wieder fischen, und wollte wieder anfangen am See Genezareth. Das konnte Maria nicht. Warum? Jesus war für sie nicht ein Helfer, es war die Hilfe in Person. Er hat ihr Leben nicht inspiriert, er war in Person ihr Leben. Liebe kannte sie gar nicht, außer in Verbindung mit ihm. Sie konnte ihn gar nicht loslassen. Sie hielt an ihm fest. Aber ihn hatte sie ja nicht. Das Einzige, was sie hatte, war das leere Grab. Denn sie hatten offensichtlich sogar den Leichnam noch gestohlen, wie sie das interpretieren musste, weil sie die Auferstehung noch nicht glauben konnte. Sie stand und sie weinte verzweifelt. Als sie nun weinte, schaute sie in das Grab und sieht zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, einen zu den Häupten und den anderen zu den Füßen, wo sie den Leichnam Jesu hingelegt hatten. Und die sprachen zu ihr: Frau, was weinst du? Was für eine Frage. Alles hat sie verloren. Keine Zukunft, keine Hoffnung, kein Leben. Und sie sagt, sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Zerbruch des Kinderglaubens, der heilen Welt, ja des ganzen Lebens. Sie haben mir meinen Herrn weggenommen. Und als sie das sagte, wandte sie sich um und sieht Jesus stehen und weiß nicht, dass es Jesus ist. Spricht Jesus zu ihr: Frau, was weinst du? Wen suchst du? Was für eine Situation. Erinnert ihr euch an all diese Theorie, die ich euch zugemutet habe? Es gibt die Realität, das ist die wahre, ewige Wahrheit. Und es gibt die Wirklichkeit, das ist unsere Erfahrung, das, worüber wir verfügen, was wir unmittelbar spüren. In der Wirklichkeit stand hier eine heulende Frau, der sie das Leben genommen haben, weil sie ihren Jesus weggenommen haben. Und sie weint verzweifelt. Und gleichzeitig zu dieser Wirklichkeit, was sie aber nicht erkennt, besteht die Realität, dass der Jesus, um den sie weint, in neuer Gestalt neben ihr steht und mit ihr spricht. Ist das nicht herausfordernd? Du verlierst deinen Kinderglauben, du bist in der Krise, du bist in der Einsamkeit, du klagst und du weinst. Und der Grund für all deine Klage hat sich dadurch erübrigt, dass der lebendige Herr neben dir steht, aber du kriegst es nicht mit. Gottes Realität ist die Antwort auf alle Fragen und Probleme unserer Wirklichkeit. Der auferstandene, uns liebende Christus ist die Antwort auf alle Krisen unseres Lebens. Sie leidet unter dem Verlust der Direktheit und Unmittelbarkeit ihrer Erfahrung. Dabei macht sie gleichzeitig, ohne es zu merken, eine noch viel unmittelbarere Erfahrung mit dem Leben Gottes und mit seiner Realität. Denn jetzt steht der Auferstandene, nicht mehr der Irdische, neben ihr. Der, dem man das Leben nicht mehr nehmen kann. Der überall gleichzeitig sein kann, der gleichzeitig zu Rechten des Vaters sitzt und uns erscheint, in seinem Geist, in jedem Christ sein kann. Vorher konnte Jesus immer nur an einer Stelle sein, entweder in Galiläa, dann waren die ganz traurig in Jerusalem, oder er ging runter jenseits des Jordan, dann waren sie wieder traurig am See Genezareth. Warum ist er schon wieder weg? Wann kommt er denn wieder? Da war er immer an einer Stelle. Natürlich hätte er auch anders erscheinen können, aber er war ja im Leib in irdischer Gestalt. Jetzt steht er neben ihr als der Auferstandene und sagt: Wen suchst du? Hätte sie gesagt, ich suche den auferstandenen Jesus Christus, der aus seinem Grab am dritten Tage auferstanden ist, wie er es vorher gesagt hat, dann hätte Jesus gesagt, ja, das bin ich ja, dann sind wir uns ja einig. Aber sie erkennt ihn ja nicht. Also kann sie ihn ja nicht selbst suchen. Sie sucht ihr Bild von ihm. Sie sucht die Erinnerung an ihn. Sie sucht die Erfahrungen und Gefühle. Und sie hängt so an ihrem Bild von Jesus, dass sie den wirklichen, den realen Jesus, wie er wirklich erscheint, nicht erkennt. Ist das nicht eine Herausforderung? Jesus steht oft neben uns, er spricht zu uns, er ruft uns und wir erkennen seine Stimme nicht, weil wir nicht bereit sind, ihn neu zu hören, ihm neu zu begegnen, sondern wir haben unsere Vorstellung, ich will aber, dass es so ist, wie es damals war. Wir sind rückgewandt. Wen suchst du? Und sie erkennt ihn ja immer noch nicht. Und dann denkt sie, das muss der Gärtner sein, denn welcher Mann steht sonst früh auf? Nicht nur die Gärtner arbeiten da im Garten. Nicht also ihr Bild von einem Mann ist klar, es kann nur der Gärtner sein, wenn einer früh aufsteht. Ein Jogger kann es noch nicht sein. Herr, hast du ihn weggetragen, so sage mir, wo du ihn hingelegt hast, dann will ich ihn holen. Und das müsst ihr euch bildlich vor Augen stellen. Eine zerbrochene Frau, die tagelang nur geweint hat, nicht gegessen und nicht getrunken und nicht geschlafen. Zierlich von Gestalt. Sie sagt, sag mir, wo er ist, dass ich ihn hole. Habt ihr mal einen Ohnmächtigen allein getragen? Da kann man sich schwäbisch ganz schön verlupfen. Nicht? Das ist ein Irrsinnsgewicht. Und man müsste das ja fast mal darstellen, um die Erschütterung sich vor Augen zu führen. Was für eine Verzweiflung. Nicht? Ihr Herr lebt nicht mehr, also will sie ihn durch den Garten tragen als den Toten. Nicht die gestorbene Erinnerung, die Tote, die vergangene Vergangenheit. Sie will sie selbst tragen. Und man kann sagen, wie kann man denn sowas Verzweifelndes tun? Aber ist es das nicht, was wir als Christen so oft tun? Den gestorbenen Christus durch die Welt tragen. Er ist nicht mehr da, jetzt sind wir verantwortlich. Wir müssen das Christuszeugnis in die Welt tragen. Wir müssen Reich Gottes bauen. Wir müssen Menschen zum Glauben führen. Wir müssen seine Aufgabe weiterführen. Die Sache Jesu geht weiter, sagte man in der liberalen Theologie. Das heißt, jetzt sind wir dran. Da kann man sich verheben, wenn man für den abwesenden Christus der Stellvertreter sein will. Das heißt nicht Christsein. Christsein heißt nicht, für den abwesenden Herrn auf dieser Welt zu sein und die Vergangenheit durch diese Welt zu tragen. Das ist ein verzweifeltes Bild. Das ist nicht unsere Aufgabe. Dann will ich ihn holen. Das erwachsene Ich, wie tapfer die Maria ist. Aber das ist nicht das Erwachsensein des Glaubens. Das Erwachsensein des Glaubens bedeutet nicht, dass ich bin und als ich alleine bin und dass ich jetzt alles machen muss und dass ich jetzt den Messias ersetzen muss. Das ist eine völlig überzogene Erwartung an mich selbst. Sondern wir entwickeln uns aus dem Wir der Symbiose zu einem Ich, um fähig zu werden für das Wir und die reife, die erwachsene Gemeinschaft. Es ist ja nicht so, dass am Anfang das Wir und die Geborgenheit und die unbedingte Liebe steht und dann sollen wir zu Individuen werden. Es gibt ein Buch von einem Psychologen Fromm, Die Kunst zu lieben. Und da wird auch beschrieben, wie die Individuation stattfindet und dass der Glaube durchaus eine Hilfsstellung haben kann. Und das Ziel am Schluss ist aber nicht die Gottesgemeinschaft, sondern die Erübrigung von Religion. Dann brauche ich die Krücke nämlich nicht mehr, dann brauche ich nicht mehr das Wir mit Gott, sondern dann bin ich selber stark, ich bin selbst erwachsen. Was für eine Fehlentwicklung. Das Ziel des Ebenbilds ist nicht die Unabhängigkeit und Einsamkeit. Das Ziel des Ebenbilds ist das Bezogensein auf den Schöpfer. Das Ziel eines Menschen ist nicht, dass er sich aus dem Wir mit der Mutter löst, indem er erwachsen wird, um dann sein Leben lang keine Beziehung mehr zu haben, sondern die Beziehungsfähigkeit, die ich als Ich habe. Der Zielpunkt heißt nicht Ich, der Zielpunkt heißt Wir. Maria aber ist mitten in der Krise. Man hat ihr altes Wir zerschlagen, die Symbiose, die Naivität, ihre Ursprünglichkeit. Das ist ihr genommen. Aber sie ahnt noch nicht, dass es eine neue Ursprünglichkeit gibt. Also jenseits der Krise ein neues Paradies. Nicht das alte, kein Rückfall. Und deshalb sage ich nicht gerne neue Naivität und ich sage auch nicht gerne ein Erleben, das nachkritisch ist. Denn das klingt so, als könnte man die Kritik einfach in den Mülleimer werfen und wird sie hinter sich lassen, schüttelt sich einmal und vergisst es. Nein, Hiob war nach der Krise nie mehr derselbe, der er vorher war. Und die Glückseligkeit und die neue Ursprünglichkeit eines Hiob, des Psalmisten, Psalm 63, Psalm 73, das war eine neue nicht nachkritische, sondern in der Krise, in der Anfechtung bewährte. Das heißt, unser Ziel ist nicht, dass wir wieder zurückgehen, sondern das Ziel ist, dass wir durch die Krise hindurch reifer werden. Die Krise wird wohl aufgehoben in der Liebe Gottes, aber sie wird nicht vergessen. Denn das, was ich da gelernt habe, das soll mich in Zukunft ja befähigen, neue Erfahrungen, erwachsener, reifer zu machen. Während der Hans-Joachim Eckstein jetzt euch drei Veranstaltungen lang belämmern muss, sodass ihr in den kurzen Essenspausen euch kaum regenerieren könnt und jetzt selbst schon fast für die leibliche Auferstehung reif seid, hat Jesus nicht drei Veranstaltungen gebraucht. Er brauchte nur ein Wort. Er nennt sie beim Namen. Begegnung, Beziehung, Zuspruch. Person zu Person. Alles, was wir sind, das sind wir durch Beziehungen. Und alles, was wir werden wollen, entdecken wir in Begegnungen. Jesus begegnet als der Auferstandene seiner traurigen Maria. Und er ruft sie beim Namen und sagt: Maria. Lest diese Erzählung zu Hause, setzt euren Namen ein. Und dann wisst ihr, was passiert. Das ist wahrhaft eine neue Ursprünglichkeit. Es ist eben nicht dieses, da ist er ja wieder. Jetzt wollen wir alles ganz schnell vergessen. Sondern mitten in der Krise erlebt sie, er ist nicht tot. Er ist nicht Vergangenheit. Er ist Gegenwart und Zukunft. Ihr Leben bekommt eine neue Wendung. Sie lebt nicht mehr ab, sie lebt an. Sie ist völlig erfüllt, fällt auf ihre Knie, umarmt die Füße Jesu und küsst sie. So erfahren wir es in Matthäus 28. Sie ist glückselig und verehrt ihn. Mein Herr, Rabuni, mein geliebter Herr. Das nenne ich eine neue Herzlichkeit, eine neue Ursprünglichkeit. Kindlich kann sie sich freuen, dass sie ihren Herrn nun als Auferstandenen hat. Und Jesus sagt zu ihr, nein, nicht was bei euch in der Bibel steht, das ist die falsche Übersetzung, nur einige haben es in der richtigen Übersetzung. Er sagt nicht etwa, rühre mich nicht an, fass mich nicht an, denn das durfte ja selbst der Zweifler Thomas, sondern wörtlich übersetzt aus dem Griechischen, Maria, du kannst mich nicht festhalten, halte mich nicht fest. Das ist es, was er zu ihr sagt, halte mich nicht länger fest, denn ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater. Es ist nicht das Zurückgehen, ich bin nicht der Irdische, wir fangen nicht wieder in Galiläa neu an, sondern das, was vergangen ist, ist vergangen. Wir werden nicht wieder Kind in der neuen Ursprünglichkeit, sondern all unsere Lebenserfahrung bleibt uns. Und jetzt sagt Jesus, ich begegne dir, du hast die Erkenntnis, die Realität ist für dich greifbar. Und zugleich, du kannst mich nicht klammern. Und was macht sie? Sie schreit wie ein kleines Kind und quäkt und protestiert. Sie tritt mit den Füßen auf und sagt, nein, das will ich nicht. Nein, sie lässt ihn los. Wer wirklich ergriffen ist, der kann loslassen. Das ist erwachsener Glaube. Das kindliche Vertrauen zu haben, verbunden mit der erwachsenen Erfahrung, ich werde ihn nie mehr verlieren. Ich muss mich nicht an Gefühle klammern, ich muss mich nicht an Situationen klammern, ich kann im Vertrauen loslassen. Und wie ein Kind noch naiv vertraut, kann ich als erwachsene Maria sagen, Sie haben mir schon einmal meinen Herrn weggenommen, er lässt sich aber mir nicht wegnehmen, er ist mir erschienen, er bleibt mein Herr und ich bleibe seine Jüngerin. Ich lasse die Erscheinung los, weil die Realität nicht mehr zu verlieren ist. Es hat mich lange gewundert bei Maria, wie bei den Emmaus-Jüngern. Da war es das Gleiche. Endlich erkennen sie ihn beim Mahl. Und er verschwindet vor ihnen. Und ich hätte jetzt gesagt, och, mit einem 3-O-Och, nicht? Jetzt ist er weg, jetzt hat man gerade erkannt. Ach, schade, nicht? Ach. Nein, sie stehen auf, rennen zu den anderen Jünger und sind erfüllt von Freude. Brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns sprach? Das ist eine neue Begeisterung, das ist eine neue Freude, eine Freude, die niemand von euch nehmen kann. Nicht im Gefängnis, nicht in der Folter, nicht durch Hass, nicht durch Mobbing. Eine Freude, dass ich real meinen Herrn bei mir weiß. Unabhängig von dem, was ich fühle und andere Menschen mir tun. Er ist bei mir und ich bin bei ihm. Uns kann niemand mehr trennen. Kindliches Vertrauen in erwachsener Erfahrung. Ich habe den Herrn gesehen und das hat er zu mir gesagt. So hat schon Hiob in Hiob 42 gesagt. Mitten in der Krise war Gott ihm begegnet in seiner Größe. Und er sagte, ich hatte bisher nur durch Hörensagen von dir vernommen. Hiob, nicht alle haben gesagt, was für ein Gerechter, was für ein Frommer. Alle haben ihn bewundert, ob seines Glaubens vor der Krise. Und er sagt, in der Rückschau der neuen Ursprünglichkeit, der Begegnung mit Gott, muss ich sagen, alles bisher war eigentlich nur vom Hörensagen. Es war noch nicht direkt. Jetzt aber hat mein Auge dich gesehen. Wo sagt das Hiob? Er sitzt noch in der Asche. Er sitzt noch in der Krankheit. Er sitzt noch auf dem Friedhof an den Gräbern seiner Kinder. Das heißt, äußerlich hat sich noch gar nichts in seiner Wirklichkeit verbessert. Es ist immer noch äußerlich Krise. Und dennoch begegnet ihm der lebendige Gott mitten in seiner Krise und schenkt ihm eine neue Ursprünglichkeit, die ihm niemand mehr nehmen kann. So hatte Jesus die Jünger vorbereitet und hatte ihnen gesagt, über ein kleines in Johannes 16, dann werdet ihr mich nicht sehen. Und ich sage es euch, damit ihr vorbereitet seid, über ein kleines, dann werdet ihr mich wiedersehen. Und er wiederholt es die ganze Zeit, sodass, wenn ihr es lest, nicht mehr genau wisst, bin ich in der Zeile zurückgesprungen. Nicht die ganze Zeit, warum? Nun, weil die Jünger es kapieren sollten, wenn schon nicht gegenwärtig, wenigstens später in der Erinnerung. Ihr seid wie eine Frau, die gebärt, die Schmerzen hat. Aber wenn sie dann geboren hat, dann freut sie sich, dass ein neuer Mensch zum Leben gekommen ist. Ihr habt nun auch Traurigkeit, aber ihr sollt euch freuen. Euer Herz soll sich freuen. Und diese Freude soll niemand von euch nehmen. Das ist erwachsener Glaube. Ja, sagst du, aber das, was Jesus in Johannes 16 verheißt, das steht ja heute noch 2000 Jahre später aus, nämlich, dass die Wirklichkeit seiner Wiederkunft für uns erfahrbar wird. Nein, Jesus sprach gar nicht vom jüngsten Tag, wenn er wiederkommt, sondern er sprach von seinem Wiederkommen im Glauben, in der Offenbarung, im Evangelium, in der Auferstehungserscheinung. Da haben sie ihn gesehen und sie freuten sich, da hat er ihnen den Frieden gegeben und dieser Friede geht niemals mehr von ihnen. In Wahrheit sprach Jesus die ganze Zeit von Ostern. Ostern ist das Fest einer neuen Ursprünglichkeit. Verloren die einfache Vergangenheit. Die Krise des Kreuzes steckt in den Knochen. Und zwar nicht nur, weil wir uns an unseren Herrn erinnern, sondern weil er gesagt hat, das kann euch auch passieren. Verfolgung, Hass, Geringschätzung, das mag euch auch passieren. Aber mitten in der Angst dieser Welt, seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Wann ist die Zeit der ersten Liebe für dich? Nun, manche mögen sagen, eigentlich hatte ich meine erste Liebe, als ich frisch zum Glauben kam. Andere mögen sagen, der Begriff passt eigentlich nicht so ganz auf die Anfänge, denn am Anfang war ich noch sehr gemischt in meinen Emotionen, in meinen Motiven. So glanzvoll hat das bei mir mit dem Glauben gar nicht angefangen. Die Zeit der ersten Liebe ist ja die Zeit, zu der Jesus, der Auferstandene, seine Gemeinde in Apokalypse 2, Offenbarung 2, zurückruft. Für viele von uns ist die Zeit der ersten Liebe, der flammenden Begeisterung, der überschwänglichen Freude, gar nicht hinter uns. Ist das nicht überraschend? Ist das nicht überraschend? Das Erste kommt noch. Das Erste kommt noch. Dann nämlich, wenn uns der Auferstandene begegnet, uns beim Namen ruft und wir mit einem Schlag im Glauben erwachsen werden. Dann wollen wir nicht mehr ohne ihn sein. Dann ist er unser ganzes Teil. Dann wollen wir an ihn denken, wenn wir abends einschlafen und wenn wir aufwachen. Und wir wollen wie Maria, wie die Emmaus hier und all die anderen, die ihn getroffen haben, einfach nur hingehen und das reflektieren, was er uns geschenkt und gezeigt hat. Können wir die Welt retten? Nein, wir können es nicht. Er hat es schon getan. Sind wir Übermenschen? Nein, wir sind sterblich und begrenzt, aber unendlich geliebt. Sind wir von unserer Leistung her besonders wertvoll? Ragen wir als Christen heraus? Nein. Aber wir sind geadelt durch seine Liebe als Kronprinzessinnen und Kronprinzen, als Priesterinnen und Priester, die unmittelbaren Zugang zu Gottes Gegenwart haben. Das nenne ich mal eine neue Ursprünglichkeit. Ist das nicht faszinierend, wie der Kreis sich schließt? Den Kinderglauben können wir nicht als Kinderglauben festhalten. Dann wird es kindisch. Wir sollen erwachsen werden. Wir müssen durch das, was Hiob erlebt hat, was die Jünger und die Frauen erlebt hat, die Jesus begleiteten. Denn wir kommen ja um die Wirklichkeitserfahrung nicht herum. Wir werden älter. Wir machen die Erfahrungen der verschiedenen Krise von Verlust bis hin zu Verdruss. Aber deshalb ist es keine Verlusterfahrung, sondern wir können ihn selbst, das Leben und die Liebe in Person gewinnen. Und das ist es, was Jesus meint. Wenn er einerseits traurig ist über den reichen, jungen, fähigen Mann, der erwachsen ist par excellence, den reichen Jüngling, und er sagt, was muss ich tun, um ewiges Leben zu erlangen? Und er stolz erzählt, was er hat und was er tut. Und weil er sich von seinem Haben und Tun her versteht, geht er leer aus. Und als Jesus sagt, jetzt lass mal alles, was du hast und was du tust und was du von dir aus bist, folge mir nach, versteh dich von der Beziehung her, vom Reich Gottes her, lass dich ganz auf das Wir ein. Und er klammert und kann nicht loslassen, weil er wie ein kleines Kind das Bauklötzchen festhält in den verkrampften Händen, sodass die Knöchelchen schon ganz weiß werden. So hält er fest an dem, was er hat und was er tut und was er ist. Und er verbaut sich damit Liebe und Beziehung und Wir. Und die kleinen Kinder, die vorher zu ihm gebracht werden, die nichts haben, die nichts sind. Und das, was kleine Kinder machen, kann man nicht weiter verwerten für gar nichts. Man kann nicht mal damit heizen, nicht? Also gar nichts ist es gewählt. Und diesen Kindern sagt er zu, denen gehört das Reich Gottes als Kindern. Das ewige Leben kriege ich voraussetzungslos und bedingungslos oder gar nicht. Denn das ewige Leben ist Liebe. Und echte Liebe gilt immer der Person. Sie ist immer geschenkt. Für die echte Liebe ist immer Weihnachten, für die echte Liebe ist immer Bescherung. Das ist ein erwachsener Glaube, der sich wieder mit Maria freuen kann, wie ein Kind. Er liebt mich, er hat mich gerufen, er ist auferstanden, er lebt. Und das hat er zu mir gesagt. Und Maria geht hin und erzählt es allen. Diese Frau ist erwachsen geworden im Glauben. Sie ist nicht verkopft. Sie ist nicht einfach nur traurig. Sie hat die Krise nicht verdrängt. Sie hat es ganz durchlebt. Und sie hat einen neuen Anfang. Und von jetzt an wird sie täglich jünger. Christen werden wohl alt, was ihre Wirklichkeit angeht. Aber was ihre Realität angeht, nämlich ihre Beziehung zu Gott, werden sie bis zum jüngsten Tag immer jünger. Heute Morgen hatte ich lauter alte Menschen vor mir. Ihr seid über den Tag richtig knackig jung geworden. Amen. Lieber Herr Jesus Christus, es ist für uns immer wieder überwältigend, dir zu begegnen in deinem Wort. Es ist überwältigend, eine solche Liebe und Güte kennenzulernen, wie du sie gelebt hast. Wie du sie von deinem Vater verkündigt hast, hast uns den Vater in seiner Barmherzigkeit, in seiner Großzügigkeit und Zuwendung vor Augen gestellt. Wir danken dir, dass du selbst nicht festgehalten hast an all der Geborgenheit deiner Herkunft. Du hast dich nicht zurückgezogen vor der Krise und Voraussetzung. Du hast dich ganz erwachsen verhalten. Du hast aus Liebe alles im Himmel gelassen. Du hast dich aus Liebe entäußert. Du bist in unser Leben getreten, um alles mit uns zu teilen, damit wir teilen dürfen, was du bist und uns erworben hast. Herr, und nun siehst du, welche Krisen uns bestimmen. Wir können nicht ahnen, wie viel Anfechtung, wie viel Leid, wie viel Not, wie viel Angst, auch wie viel Traurigkeit und Verbitterung in diesem Raum ist, in all den Herzen, die hier versammelt sind. Alles dürfen wir dir bringen, all unsere Wirklichkeit. Wir dürfen bei dir weinen und klagen wie Maria am leeren Grab. Und dann sprichst du uns an und machst uns deutlich, dass es etwas ganz anderes gibt. Deine Realität. Und dass du in Person es bist, der das Leben bedeutet und die Liebe. Herr, schenke uns, dass wir dir begegnen, in deinem Wort. Schenke uns in unseren Krisen, dass wir dein Wort hören und dass wir uns neu einlassen. Wir wollen nicht verbittern. Wir wollen nicht hoffnungslos werden. Wir wollen nicht traurig werden, sondern als die, die auf den jüngsten Tag immer jünger werden, wollen wir uns freuen, wie Kinder freuen, als die, die bewährt sind in Anfechtung und Not. Deshalb bleiben wir stets an dir, denn du hältst uns ja bei unserer rechten Hand. Du leitest uns nach deinem Rat und nimmst mich am Ende in deine Herrlichkeit auf. Danke für dich. Amen.